Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Folge 1 von Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich meinen geschätzten Kollegen Tommy Bastian begrüßen. Moin.
Ja, schönen guten Morgen in der Runde. Wir freuen uns. Erster Podcast, erste Folge bei der Ostsee-Zeitung und wir haben uns gleich einen richtig guten Gast ausgesucht, nämlich Jürgen Wehland, den Vorstandsvorsitzenden des FC Hansa. Herr Wehland, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen und danke für die Blumen vor allen Dingen. Also, freue mich hier zu sein.
Sehr gern. Wir freuen uns auch und wir sind einen Tag vorm Spiel gegen den FC St. Pauli, also am 25. April, das soll erwähnt werden, weil wir morgen dann erst erscheinen. Ja, Herr Wehland, vielleicht können Sie kurz zu Beginn sagen, wie sind Sie angekommen in Rostock? Sie sind noch nicht allzu lange hier, haben Anfang März angefangen. Wie ist es Ihnen ergangen?
Oh, sehr gut, bin sehr freundlich empfangen worden, das muss ich sagen. Situation ist natürlich schwierig gewesen, bin unmittelbar nach dem Spiel gegen Kaiserslautern, dem Heimspiel gegen Kaiserslautern hier angekommen. Und die Stimmung war natürlich entsprechend. Das war das Ganze etwas getrübt, so, aber das war dann eben gleichzeitig ja der rasante Einstieg. Also Zeit, sich umzuschauen, zu überlegen und so weiter, hatte man nicht wirklich. Und ja, wir sind dann direkt eingestiegen, haben unglaublich viele Gespräche geführt und da hat sich aber schon gezeigt, dass das passt. Also ich fühle mich sehr wohl, fühle mich willkommen geheißen und das ist schon mal eine gute Voraussetzung.
Und wie Herr Wehland uns schon erzählte, Ben, ist er nicht das erste Mal in Rostock, sondern kennt sich an der Küste ein bisschen aus, oder?
Ja, so sieht's aus. Wenn man alleine mal auf das Geburtsdatum schaut, Rechenfüchse haben da bestimmt schon mal die Finger gespitzt. Sie sind jetzt 58 Jahre jung. Geburtsjahr 1965. Besser kann's doch gar nicht passen, oder?
Ja, stimmt. Hat man doch gleich auf meine Jacke geflockt, als Analogie zu einem bekannten Trainer, der hier im Norden gerade arbeitet. Fand ich auch sehr charmant. Ja, ist einigen Leuten aufgefallen, in der Tat. 31. Oktober 65, Geburtsdatum, in Dresden geboren. Und insofern, ja, seit 4 Jahren im Fußball irgendwie, Ascheplatz, Karl-Roth-Straße in Dresden, schwarz-gelbes Trikot in dem Moment, das darf ich sagen an der Stelle, ist eh einige Jahre her. Und ja, Hansi Greische war mein Idol, mit dem ich dann später ja auch noch beruflich zu tun hatte.
Ja, also ein Ostkenner durch und durch. Sie haben ja aber auch schon Kontakte oder Berührungspunkte mit der Ostsee gehabt. Ich habe gehört, im Kindesalter waren Sie tatsächlich auch mal im Ferienlager in Ostsee zu Gast.
Ja, das auch. Wir waren immer 8 Wochen Schulferien und in der Zeit waren wir ganz oft in Barbe auf Rügen. Da gab es einen Campingplatz, heute stehen da so Schwedenhäuser. Und da hatten meine Eltern ein Bungalow, wo wir dann auf 20 Quadratmetern mit Campingkocher die Ferienzeit verbracht haben, meist so 3-4 Wochen. Und dann waren wir in Sassnitz in der Seemannsschule. Glaube ich, war es eine, da waren wir dann so mit echten Seeleuten zusammen im Ferienlager, so Betriebsferienlager und es war eine tolle Zeit. Also ich habe viel Zeit an der Ostsee verbracht und es ist heute noch so oder später auch so gewesen, viele Urlaube hier verbracht, Fischland-Darß war so unsere Zielregion, dann nachher haben wir lieben gelernt, seit 2015 glaube ich, sind wir da regelmäßig jedes Jahr 2-3 Mal gewesen. Und immer das Gefühl, wenn du aus dem Auto aussteigst und in einem Kiefernwäldchen stehst und dieser Geruch und dann gehst du über die Düne an den Strand, das ist schon, das sind Erinnerungen dann aus der Kindheit, die kommen wieder und das ist sehr, sehr schön.
Ja, ich weiß ja, dass mein Kollege Tommy Bastian gerne mit dem Fahrrad am Stadthafen entlang radelt. Wie sieht das aus in dieser kurzen Zeit? War ja nun auch schon viel los. Haben Sie schon so einen kleinen Ort gefunden, wo Sie sich gerne in Rostock und der Umgebung aufhalten jetzt momentan?
Ja, absolut. Ich bin auch geradelt. Also bis Warnemünde bin ich schon gekommen. Lebe also auf dem Land draußen, jetzt nicht in der Stadt, weil mein kleiner Hund, junger Hund, ist gerade mal ein Jahr und die kennt das so, draußen zu leben. Also bin aber eher ein Landmensch geworden, nachdem ich in der Großstadt aufgewachsen bin und teilweise auch in Berlin gelebt habe, damals noch zu Ostzeiten. Ja, und von da aus kann man viel machen. Also dann kannst du an der Ostsee den Weg über Nienhagen dann fahren oder eben in die andere Richtung, wenn du Richtung Heiligendamm, Kühlungsborn, Lieblingsplatz im Moment auf dem Deck bei Heiligendamm. Das ist sehr schön, da zu sitzen, vor allem, wenn nicht so viele Touristen da sind. Die haben gerade wieder aufgemacht und das sind so nette Stunden, die man da verbracht hat schon, ja.
Sehr gut. Da sind wir schon dabei, Sie wissen kennenzulernen. Das wollen natürlich die Hansa-Fans auch wissen, wie tickt eigentlich der neue Vorstandsvorsitzende. Vielleicht können Sie nochmal so ein bisschen beschreiben, was eigentlich Ihre Motivation war. Sie haben es eben gesagt, seit vier Jahren im Fußball, jetzt wieder, wenn ich das eben richtig verstanden habe. Was war Ihre Motivation, wieder einzusteigen?
Naja, ich bin, eigentlich war es so, dass ich komme aus der Telekommunikationswirtschaft. Ich habe Maschinenbauer gelernt, also einen handfesten Beruf gelernt, Abi gemacht, damals noch in Dresden. Und bin dann, weil ich nicht studieren durfte in der DDR, bin ich dann in den sogenannten Westen und bin sofort in Osnabrück gelandet. Hab dort BWL studiert, erst nochmal einen richtigen Beruf gelernt, auch Marketingkaufmann, hab dann studiert an der Uni dort in Osnabrück, habe dann BWL gemacht und später noch in St. Gallen studiert. Das war so eher General Management, was an Hochschulen meines Erachtens damals zumindest in der BWL gar nicht vermittelt wurde. Also wie macht man eigentlich Unternehmensführung? Das habe ich dann auch in der Praxis gemacht, in der Telekommunikation, war erst bei der Telekom selber und dann in einem Unternehmen, das ich mitgründen durfte, lange, lange Zeit. Und darüber bin ich auch zum Fußball gekommen. Wir waren als Unternehmen dann Hauptsponsor des akut abstiegsgefährdeten VfL Osnabrück geworden, 2004. Die Hansa-Fans kennen ihn, Frank Pagelsdorf war damals Trainer in der Saison 2003-04 in der zweiten Bundesliga. Der Club ist abgestiegen nach einem Jahr wieder, VfL zu dem Zeitpunkt eher so eine typische Fahrstuhlmannschaft. Und wir haben dann mit unserem jungen Unternehmen, dem VfL, geholfen, die dritte Liga dann die Lizenz zu erreichen. Da ging es um eine Menge Geld und auch ein persönliches Risiko, was ich damals als Geschäftsführer dieses Unternehmens eben eingegangen bin. Und es hat geklappt. Wir konnten den VfL in der dritten Liga drei Jahre lang so aufstellen, dass man dann 2007 aufgestiegen ist. Das entscheidende Spiel in Osnabrück haben wir gewonnen. Parallel spielte in Magdeburg St. Pauli. Und ich meine, es war ein Unentschieden dann dort, was den VfL in die zweite Bundesliga zurückgeführt hat. Das war dann die Saison 7-8, in der man erstmals wieder zweite Bundesliga gespielt hat.
Und es war ja auch kein Unbekannter, der Sie zum VfL Osnabrück damals gelotst hat. Ist das richtig?
Ja, damals, er ist auch kein Unbekannter. Lothar Ganz ist ein guter Freund mittlerweile. Möchte ihn fast als Ziehvater ein bisschen bezeichnen, obwohl das seinem Alter nicht gerecht wird. Aber alles, was ich von Fußball weiß, also wirklich den Fußball auf dem Rasen, das habe ich letztendlich durch ihn gelernt. 2004 bin ich dann eben als Sponsor dahin, später dann Aufsichtsratsmitglied gewesen. Aber als es dann 2012/13 darum ging, den VfL erneut zu unterstützen, zu helfen, zu retten, ein Stück weit eben auch, war es Boris Pistorius, unser aktueller Bundesverteidigungsminister, der damals noch Oberbürgermeister der Stadt Osnabrück war und jemanden suchte, der in der Stadt ein bisschen arriviert ist, der den Club kennt, der die Sponsoren kennt und insbesondere die Gläubiger, weil es ging um 9,8 Millionen Schulden, die wie so ein Mühlstein an dem Verein hingen und ihn faktisch in die Insolvenz zogen.
Jetzt haben Sie Boris Pistorius schon genannt, der ist jetzt relativ hoch aufgestiegen. Haben Sie denn noch Kontakte und wie war der Austausch? Wie eng ist der Draht? War er und ist er vielleicht auch noch heute?
Es ist deutlich weniger geworden, was ja ganz normal ist. Es freut mich immer, wenn ich ihn dann immer noch mal im Stadion sehe. Das ist toll, dass er das macht. Dass er auch, wenn es darum geht, ein politisches Statement zu setzen, da ist zum Beispiel eben auch jetzt gerade in der letzten Zeit war das akut. Aber vorher war es intensiver. Er ist dann kurz nachdem ich gekommen bin, wieder nach Osnabrück. Ich war vorher drei Jahre in der Schweiz. Nachdem wir das Unternehmen verkauft hatten, dem ich vorstand, an einen Energiekonzern, bin ich drei Jahre in die Schweiz gegangen. Wollte ein bisschen schauen auch, wohin meine Reise geht, die dann auch wieder mit einer Anekdote im Profifußball gelandet ist. Aber er rief daneben an und fragte, ob ich zur Verfügung stehe, weil ich eben diese Voraussetzungen erfüllte. Und ich habe das dann gemacht. So bin ich dann dahin gekommen. Erst wenige Zeit später in die Landesregierung gewechselt, war dann Innenminister von Niedersachsen. An der Seite von Stefan Weil, den ich dann auch dort kennenlernen durfte in der Zeit. Durch seine neue Aufgabe, ich meine, die Herausforderungen sind ja riesig, die er hat, das kennt man und von daher ist der Kontakt jetzt nicht mehr so intensiv.
Jetzt haben Sie schon jede Menge spannende Dinge erzählt und auch einen spannenden Lebenslauf mit verschiedenen Lebensmittelpunkten, nenne ich es jetzt mal. Wo haben Sie sich da am wohlsten gefühlt und wo werden Sie vielleicht auch den Lebensabend verbringen, wenn es beruflich ein bisschen ruhiger wird?
Das ist eine gute Frage, das ist ja noch weit weg, Gott sei Dank. Also klar, du hast, Osnabrück ist wie eine zweite Heimat geworden, das muss man sagen. Ich habe da über 30 Jahre gelebt und gearbeitet, habe der Region viel zu verdanken. Das, was ich in Dresden in der DDR damals nicht durfte, durfte ich dort eben halt nochmal einen neuen Job dann studieren. Das war eben sehr wichtig, durfte ich aus politischen Gründen nicht studieren, hatte was mit meiner Familie zu tun. Und bin sehr dankbar für alles das, was ich dort machen konnte. Durfte ein Unternehmen aufbauen, erfolgreich führen, dann auch verkaufen und bin dann in der Schweiz gewesen. Da habe ich meine Frau kennengelernt. Deswegen bin ich auch sehr dankbar in der Zeit. In St. Gallen, in Zürich haben wir gelebt. Und ja, dann ist sie nach Osnabrück gekommen, als ich den VfL gemacht habe nach 3 Jahren, weil diese Fahrerei 800 Kilometer, das ist einfach, da leidet die Lebensqualität letztendlich. Und ja, dann wieder zurück nach Dresden, 3 Jahre Dynamo Dresden, nach 8 Jahren VfL Osnabrück als hauptamtlicher Geschäftsführer. Und das ist natürlich meine Heimatstadt. Das ist einfach so. Geburtsstadt, da hat man seine Wurzeln, das merkt man. Nichtsdestotrotz verbindet mich eben auch in die Region hier sehr viel. Und ich mache da kein Geheimnis raus. Unser Traum war immer, irgendwann mal ein kleines Kapitänshaus mit einer Bank, wo wir dann als Oma und Opa in der Sonne sitzen, meinetwegen oder so. Ja, also mit dem Augenzwinkern, ja. Aber das können wir uns sehr gut vorstellen.
Da bietet sich dann die Ostseeküste ja vielleicht besser an, weil es ein bisschen mehr Wasser gibt.
Definitiv.
Ist das eine Option, dass Sie länger hier bleiben? Ihr Vertrag ist ja, oder Ihre Zusammenarbeit ist erstmal beschränkt auf ein halbes Jahr. Ist es doch vorstellbar, dass es dann doch vielleicht länger wird?
Ja, natürlich. Also ich bin Interimsvorstand hier. Ich mache die Aufgabe so lange, wie Hansa mich braucht. Das habe ich auch zugesagt. Das ist erstmal begrenzt. Jetzt geht es erstmal darum, die aktuelle Saison vernünftig zu Ende zu bringen. Das heißt, im besten Fall erfolgreich. Und darüber hinaus schauen wir dann einfach. Wir werden dann Bilanz ziehen in allen Bereichen. Ich persönlich natürlich auch für mich. Dann sind es gut 3 Monate, die ich hier bin. Das passt dann auch. Da kann man das schon mal machen. Aber es ist natürlich definitiv eine Option. Es macht sehr viel Freude.
Sie haben es ja schon angesprochen. Blicken wir zurück. Das schwarz-gelbe Trikot, das Sie damals getragen haben. Sie kommen aus Dresden, waren von 2021 bis 2023 Geschäftsführer Finanzen dort. März 2022 haben Sie einen Herzinfarkt erlitten. Jetzt Hansa Rostock. Viele stellen sich da bestimmt die Frage, ist ja auch ein Verein mit vielen Emotionen, Fans, das Ganze drumherum. Wieso tut man sich sowas an?
Ja, Gegenfrage, warum nicht? Also es war ja schon in Dresden die Frage, wurde mir da genauso gestellt und ich habe sie, glaube ich, ebenso beantwortet, weil das macht doch gerade den Reiz aus. Also alles andere wäre auch nichts für mich. Es muss für mich Sinn machen und es macht dann Sinn bei einem Verein wie Hansa Rostock, wenn man seine Bedeutung kennt, wenn man schaut, welche Rolle er hier spielt, auch für die Menschen. Ich habe für mich selbst also einen Slogan gefunden, Fußball für Menschen, das ist das, was ich mache. Wenn dann 30.000 im Stadion sind, hier begrenzt auf 27.500, dann ist das eigentlich die Aufgabe, die Mission, die ich versuche eben für mich auch zu definieren. Und dann geht es gar nicht so sehr um das Wie, was dann alles passieren könnte oder kann und vielleicht auch will. Auf so einem Weg, das ist ganz klar. Aber das weiß man, wenn man sich für den Fußball entscheidet. Offen gestanden, als ich damals 2012/13 reingegangen bin beim VfL, da wusste ich es nicht wirklich, weil du als Funktionär nicht wirklich weißt, wie es ist, wenn du eben halt in der Arena stehst. Wenn du dann da unten bist und kämpfen musst, dann ist das was anderes. Wenn du Spieler auf dem Platz bist, ist das nochmal etwas anderes, als wenn du es eben halt an der Konsole machst oder so. Ja, das muss man einfach sagen, das gehört zur Wahrheit dazu. Aber wenn du mit Druck umgehen kannst, wenn du eine Begeisterung für den Sport hast, für das Spiel hast, wie ich immer sage, was möglichst Freude macht und nicht nur Arbeit ist, wenn es dir Freude macht. Und ja, du musst natürlich auch eine Leidenschaft entwickeln dann für das, was du tust. Und dann funktioniert das auch. Also von daher war das für mich nicht die Frage. Im Gegenteil eben halt, warum nicht?
Ja. Ja, super. Jetzt konnten wir schon einiges von Ihnen erfahren oder durften von Ihnen erfahren und Sie ein bisschen kennenlernen. Neben mir sitzt ja Tommy. Ich habe ihn, ja, würde ihn mal taufen als der Fragenmaster schlechthin, wenn man sich mal die Pressekonferenzen anschaut beim FC Hansa. Und auch heute hat Tommy wieder einige Fragen vorbereitet. Es sind Entweder-Oder-Fragen und jetzt sind Sie gefragt, schnell zu antworten und ja, wir sind gespannt, was dabei so rauskommt.
Okay. Genau, wir haben sozusagen Gegensätze gegeneinander gestellt und ich lege einfach mal los. Berge oder Meer?
Meer.
Fischbrötchen oder Stollen?
Fischbrötchen, definitiv.
Rügen oder Malle?
Rügen.
Sauna oder Eisbaden?
Sauna.
Vielleicht ganz kurzer Hintergrund, Eisbaden, Ihre Frau, haben Sie erzählt, geht... Auch, war auch schon vor Wochen in der Ostsee.
Ja, und ich passe dann immer auf die Klamotten auf. Also sie geht auch bei 4 Grad ins Wasser. Das ist verrückt, aber sie tut es. Ja.
Sie waren mittlerweile auch schon drin, oder? Noch nicht?
Mit den Füßen.
Okay. Du oder sie, gerade im Mitarbeiterstab?
Du, unbedingt.
Auch im Sport üblich, oder?
Im Sport üblich, absolut.
Wein oder Bier?
Ja, weder noch, ehrlich gesagt. Das hat was zu tun mit der Geschichte 2022, aber ein gutes Weizen, offen gestanden. Das ist etwas, was ich mir schon mal gönne nach einem Erfolg, auf jeden Fall.
Bin ich auch dabei, gerne auch mit einem Spritzer Bananensaft.
Wow, okay.
Machen oder machen lassen?
Machen, wobei es zur Aufgabe eines Vorstands gehört, eben auch, ich sag mal, Ziele zu formulieren, Ressourcen zuzuteilen, Mittel und dann Maßnahmen zu abzustimmen und dann machen zu lassen. Das ist die große Herausforderung, die ein guter Manager hinbekommt, gelingt mir manchmal nicht so gut, weil ich dann doch zu sehr eben halt, aber ich muss jetzt nicht den Bus fahren ins Stadion, aber wo er langfährt, möchte ich schon gerne wissen.
Haben Sie da vielleicht ein paar Grundsätze, wie Sie agieren wollen? Das kommt ja irgendwie auf die Balance an und haben Sie sich da selbst irgendwelche Grundsätze gesteckt?
Es gibt, das habe ich auch den Kolleginnen und Kollegen von vornherein gesagt, ich habe klare Prinzipien in der Arbeit, was erfolgreiche Teamarbeit zum Beispiel angeht. Da geht es halt um eine gemeinsame Ergebnisorientierung, also ein gemeinsames Ziel zu haben, dann arbeitsteilig vorzugehen. Also jeder macht seinen Job und die anderen können sich darauf verlassen, dass er es macht und dann eben halt Disziplin. Und das sind so Prinzipien, die ich meine, Vertrauen in der Zusammenarbeit, vertrauensvoll zusammenarbeiten, Zutrauen eben auch auszusprechen. Ich bin nicht der Meinung, dass man Fehler machen darf, sondern man muss immer mit Fehlern rechnen. Ja, stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Arzt, müssen eine Operation machen und der Operateur sagt Ihnen, naja, so Fehler sind erlaubt, ist okay. Mhm. Ne? Also das will man ja nicht. Also daher kommt das so ein bisschen. Also es gibt so klare Prinzipien in der Arbeit und nur, dass ich sie manchmal nicht berücksichtige, heißt nicht, dass sie richtig sind. Und dann sage ich den Leuten auch, weist mich einfach darauf hin. Ja, also da bin ich ganz offen und habe da jetzt, ich halte auch nichts von dem Thema Führungsstil, weil offen gestanden ein paar gute Manieren, ein bisschen Anstand und eben vertrauensvoller Umgang in der Zusammenarbeit hilft manchmal mehr, als jetzt irgendwelche Theorien zu verfolgen, von denen ich genügend kennengelernt habe, in denen, ich weiß gar nicht, wie lange ich den Job jetzt mache insgesamt, also bin ja schon ein paar Jahre unterwegs, und aber ehrlich gesagt hat mich das immer am weitesten gebracht. Ja, einfach auch Menschlichkeit.
Okay, dann zwei Fragen noch wieder hin, ja, zum Sport oder mehr Sport. Sport treiben oder Sport schauen?
Sport treiben definitiv, aber auch schauen dann, klar, das bringt zwangsläufig mit sich, viel Fernsehen dadurch, also wenn ich Fernsehen schaue, dann eigentlich nur Sport, also Fußball in der Regel, darauf fokussiert sich's dann, weiß nicht, wie viel Fußballspiele ich im Jahr geschaut habe in der Vergangenheit, aber mehr treiben und hat auch wieder was mit 2022 zu tun, Stichwort der Herzinfarkt, der mich dann eben auch ein Stück weit dazu antreibt und zwingt, Dinge aktiv zu tun, auch wenn da jetzt nicht Gefahrenverzug ist, aber es gehört einfach dazu. Das ist mir nochmal ins Bewusstsein gekommen.
Jetzt wird es schwierig. Hansa oder Dynamo?
Hansa. Das ist keine Frage. Jeder hat einen Verein irgendwie, wo ein Stück weit sein Herz schlägt oder wo er verwurzelt ist. Das war für mich Dynamo von Kindesbeinen an. Deswegen war es so grandios dann mit seinem kindlichen Idol dann irgendwann den 74er Helden auch irgendwo dann eben halt an einem Tisch zu sitzen oder im Stadion gemeinsam ein Fußballspiel zu sehen. Hansi Greische, ich habe dann leider Gottes im Januar 22 auch Dixi Dörner ich habe ihn, also seine Familie begleitet dann nach seinem viel zu frühen Tod. Von daher hat man eine Beziehung zu Dynamo und das ist Teil meiner Heimatstadt eben halt. Ne? Aber da, wo ich bin, da bin ich auch mit ganzem Herzen dann eben auch und mit ganzer Kraft. Ja? Und das ist jetzt Hansa Rostock.
Dass Sie vielleicht auch emotional sind oder sehr emotional vielleicht auch sind, zeigt das vielleicht auch Ihr Nummernschild?
Ja, das zeigt es ein bisschen, wobei OS steht für Ostseestadion und DD für Dagobert Duck. Also von daher, nein, aber Spaß beiseite.
Ja, muss man vielleicht dazu dann auch mal nennen, wie das Nummernschild denn überhaupt ist. Also wir haben es ja gerade schon ein bisschen gehört, also OS und DD. Fehlt ja dann nur noch hinten 1965, oder?
Das gibt es im Landkreis Osnabrück leider nicht. Da gibt es nur dreistellige Buchstaben, genau. Aber das wäre eine Option gewesen, definitiv.
Ja, wunderbar. Sie haben den Fragenhagel, will ich ihn mal nennen, erfolgreich gemeistert.
Dankeschön.
Und nun haben wir schon einiges zur Person Jürgen Weland erfahren. Jetzt wollen wir doch auch mal unseren Blick aufs Sportliche richten. In der Saison viel Trubel rund um den FC Hansa, auch weiterhin. Wir sind im Saisonendspurt angekommen. Die letzten Spiele stehen auf dem Plan. Es ist immer noch ungewiss, ob Hansa die Klasse halten kann. Ja, die heiße Phase, wie man so schön nennt. Wie können Sie in dieser ja heiklen Situation einen kühlen Kopf bewahren?
Ja, wie, weiß ich gar nicht. Das muss man einfach. Vielleicht ist es auch die Erfahrung mittlerweile. Ich bin jetzt seit 20 Jahren im Fußball in verschiedenen Funktionen, mache das jetzt seit über 10 Jahren, 11, 12 Jahre, glaube ich, hauptamtlich seit der Saison 12, 13. Das gehört einfach ein Stück weit dazu. Man muss halt wissen, wo man steht ich sag mal immer wieder wissen, wie kann ich jetzt reagieren eben halt, also wenn du Handlungsoptionen hast, dann ist es gut, dann kann man damit umgehen, wenn du keine hast, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, dann wird es schwierig, glaube ich, ne? Also dass man so ein bisschen dahin trudelt vielleicht passiv zum Zuschauer wird oder so etwas, aber das ist ja nicht so. Wir haben, glaube ich, gezeigt, dass wir nach Kaiserslautern in dieser schwierigen Situation auch sehr emotional aufgeheizten Situation kühlen Kopf bewahrt haben, dass wir offensichtlich nicht alles falsch gemacht haben, dann in der Woche auch, dass wir in Braunschweig in der Lage waren, eben halt das Spiel zu ziehen und dann eben auch jetzt insgesamt aus 6 Spielen Punkte geholt haben, die dazu führen, dass wir pro Spiel 1,5 Punkte erreicht haben im Schnitt, wenn wir es jetzt mal so rechnen wollen. Und das ist ja nicht die Bilanz eines Absteigers. Ja. Und darauf aufzubauen, das macht mir persönlich Mut und den versuche ich dann eben auch in Anführungszeichen Mannschaft, also ins gesamte Team, hineinzutragen, zu vermitteln, auch in den Gesprächen jetzt Anfang der Woche wieder nach dieser Niederlage gegen Magdeburg eben halt das gesamte Team bei Hansa Rostock eben halt mitzunehmen auf dieser Reise.
Können Sie vielleicht ein bisschen darauf eingehen? Sie haben das schon angedeutet, dass auch gestern im Gespräch mit dem NDR, dass Sie viele Gespräche führen mit dem Trainer, mit Mersat und mit dem Sportdirektor, mit Christian Walter. Hm. Können Sie vielleicht das so ein bisschen beschreiben, wie sie im Alltag agieren und versuchen, dem sportlichen Bereich zu helfen?
Ja, ich glaube, dass man generell viel, viel kommunizieren muss, viel reden muss. Also reden hilft, hat meine Oma immer gesagt. Und wenn du was nicht weißt, frag mich so. Und das sind so die Dinge eben halt, so einfache Dinge manchmal. Es waren so Kleinigkeiten, um die es auch ging, sich einfach auszutauschen, kennenzulernen, so ein bisschen diese Vorsicht abzulegen. Da musst du natürlich in Vorleistung gehen, so ein bisschen das Fenster öffnen eben halt, auch von dir etwas eben halt in den Ring werfen, damit du vom anderen auch was bekommst eben halt. Das gehört einfach dazu. Das ist ein Prozess, der braucht ein bisschen. Jetzt war es ein Vorteil, dass ich den Christian Walter zum Beispiel schon aus Dresden kannte. Wir haben nie eng zusammengearbeitet, weil Sie haben es vorhin schon gesagt, ich war ja für den kaufmännischen Part zuständig und das ist in Dresden sehr, wie soll ich sagen, rigide getrennt. Da hast du als kaufmännischer Vorstand und Geschäftsführer in dem Fall des e.V. auch keine Möglichkeit mitzureden. Also was Trainerauswahl oder was bestimmte Themen angeht, die dann dazu führen, dass du vielleicht eben halt an diesem sportlichen Erfolg mitwirken kannst. Und das ist die Basis von allem letztendlich. Und das ist bei Hansa anders. Da bist du eben als Vorstandsvorsitzender und das ist mir ehrlich gesagt egal in meinem täglichen Arbeiten, ob du jetzt Interimsvorstand bist oder nicht. Wenn ich da bin, dann übe ich die Funktion so aus, als würde ich sie die nächsten 10 Jahre ausüben. Eigentlich agiere immer so, als wäre es mein Unternehmen letztendlich, auch wenn wir hier kein Unternehmen haben, sondern eben einen Fußballverein, einen Fußballclub haben. So, das kennzeichnet so die Arbeit. Tagtäglich sieht das so aus, dass wir eben halt die kurzen Wege nutzen, die wir haben im Stadion, wo wir zusammensitzen, dass wir haben, jede Woche haben wir einen Show fix, wo wir zusammensitzen und sehr intensiv sprechen, so wie ist der Spieltag gelaufen, wie war jetzt, waren die ersten Trainingstage, ist meist so Mitte der Woche, Mittwoch, Donnerstag sitzen wir dann zusammen. Wie ist die Situation, wie reagieren wir darauf und warum glauben wir, dass es gut ist für Hansa Rostock? Also das steht ja über allem. Ja. Und das kennzeichnet so eben halt den Tagesablauf auf, gerade mit der Mannschaft. Ich war das ein oder andere Mal dann mit zum Essen mit der Mannschaft. Ich bin niemand, der in die Kabine geht und jetzt den engen Kontakt zu den Spielern pflegt, weil das ist nicht meine Aufgabe. Das ist die Aufgabe des Trainers in allererster Linie. Der hat die Lufthoheit in der Kabine oder im Funktionstrakt und dann kommt der Sportdirektor, der für bestimmte Themen zur Verfügung steht. Und das ist der Weg, den ich gehe. Und der war zumindest auch beim VfL Osnabrück sehr erfolgreich. Dann hinten raus den Club auf Platz 8 in der zweiten Bundesliga abgegeben. Das hat dann nicht ganz so gut funktioniert, sind dann abgestiegen, wieder aufgestiegen. Kennzeichnet aber auch ein bisschen die Geschichte des VfL Osnabrück. Das scheint irgendwie in seiner DNA verwurzelt zu sein. Aber so das Rollenverständnis muss eben klar sein. Und das ist mir persönlich auch sehr wichtig, dass die Leute ihren Job machen können auch, für den wir sie geholt haben. Und da gab es einiges, was wir korrigieren mussten auch dort in den letzten Wochen, Monaten. 2 Monate sind es, glaube ich, jetzt, ja.
Die haben jetzt schon Christian Walter angesprochen. Vorab dieser Aufnahme haben wir natürlich unseren OZ-Lesern auch die Chance gegeben, Fragen zu äußern, die wir jetzt als Person mal an sie weitertragen. Da ging es vor allen Dingen rund um das Thema Christian Walter, um den Sportdirektor. Da ist in letzter Zeit viel Kritik laut geworden. Wie haben Sie das wahrgenommen und können Sie die Fans verstehen da auch in irgendeiner Hinsicht?
Ja, natürlich. Also, weil es ist ja so, Christian trägt die Verantwortung für den gesamten sportlichen Bereich, außer den Amateurfußball. Also auch was die U23 angeht, die ist bei unserem Vorstand Nachwuchs- und Vereinswesen. Michael Mayer, aber natürlich hat Christian die Gesamtverantwortung für den Lizenzbereich. Und das heißt aber auch, er ist nicht für alles zuständig. Also verantwortlich auf der einen Seite, aber nicht für alles zuständig. Das heißt, er stellt sich dieser Aufgabe auch sehr konkret. Und was ich nur sagen kann, und das auch für alle Hansa-Fans, die ich sehr gut verstehen kann, er arbeitet wirklich sehr akribisch am Erfolg. Und da hat das eine oder andere nicht funktioniert. Das ist so. Wir hatten jetzt gerade am Dienstag eine Aufsichtsratssitzung, in der wir so eine Zwischenbilanz gezogen haben, weil es jetzt eben in die heiße Phase wirklich geht und nochmal aufgearbeitet haben. Wo wollten wir eigentlich hin am Anfang der Saison? Was war der Plan hinter dem, was wir gemacht haben? Und müssen aber eben auch konstatieren, dass Transfers, für die man sich entschieden hat im Sommer, für die ja originär auch ein Kaderplaner da ist, Kevin Meinert in dem Fall, der gehört zum Team dazu, die Scouts, die dazu gehören, alles das ist ja nicht alleine auf dem Tisch von Christian Walter. Aber er ist nachher derjenige, der es mitentscheidet. Und bei Hansa ist das so, dass immer auch der Vorstandsvorsitzende mitentscheidet. Das heißt, es ist ein Team, idealerweise eben die 4. Das heißt, der Cheftrainer, in dem Fall jetzt ab Winter Mersat Selimbekovic, Christian Walter, der Kaderplaner Kevin Meinhardt und eben der VV, den ich jetzt in dem Moment repräsentiere.
Jetzt haben Sie schon viele Dinge angesprochen. Welches Bild geben denn aktuell der Trainer und der Sportdirektor ab? Sie haben gestern, wie gesagt, im NDR schon gesprochen und haben dort sozusagen beiden auch eine Jobgarantie bis Saisonende abgegeben. Was gibt Ihnen diese Überzeugung, dass Sie mit dem also vorhandenen Team den Klassenerhalt schaffen?
Also ich mag das Wort Jobgarantie offen gestanden nicht so sehr, aber ich weiß genau, was Sie meinen. Ich wurde ja gefragt, zum Beispiel, ob wir mit dem Trainer die Saison zu Ende spielen, respektive, ich glaube, die Frage war, ob es noch einen Trainerwechsel geben könnte. Aus heutiger Sicht. Und so kann ich es ja nur beurteilen, sage ich nein, weil wir sehr entschlossen sind und wirklich mit klarem Fokus auf dieses Ende der Saison gehen. Und wir haben Ideen, wir haben Pläne, wir wissen, was wir tun müssen. Wenn wir das nicht wüssten, dann wäre die Antwort anders ausgefallen. Ja? Also vielleicht nicht dort am Mikrofon, sondern de facto müsste man darüber nachdenken. Aber das haben wir nicht. Ja? Wir haben da keine Unsicherheit. Wir haben irgendwie keine Angst vor dem, was da auf uns zukommt. Und wir haben einen klaren Plan. So. Und das ist mal die Grundvoraussetzung. Bei Christian, der zu diesem Team auch dazu gehört, ist es ähnlich. Da war die Frage, plant Christian Walter die neue Saison? Und habe ich gesagt, naja, definitiv. Weil wer sonst? Also ich mache es nicht. Ne? Das ist das Team aus Kevin Meinhardt, aus Christian Walter, die Scouts, die dazugehören, die ganzen Analysten, die dazugehören, also im Datenbereich, im Videobereich, die eben auch zu diesem Team dazugehören. Und er hat Vertrag und das ist seine Aufgabe. Dafür zahlen wir ihn als Hansa Rostock. Und also kommt er dieser Verantwortung natürlich nach. Und wir sind jetzt in einer Phase, wo man für die zweite Bundesliga etwas intensiver plant. Mit klarem Blick natürlich darauf, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir in dieser Liga bleiben. Aber die dritte Liga ist ein Szenario, welches wir jetzt nicht an Prio A haben. Man schaut, wenn man beim Klassenerhalt ist, nicht so gerne in den Abgrund. Und auf der anderen Seite hat das auch ein bisschen Zeit, muss man sagen, weil Hansa Rostock ist in der dritten Liga ein extrem attraktiver Club. Das heißt, Berater und Spieler werden im Zweifelsfall auch ein bisschen wenigstens auf Hansa warten. Das heißt, wenn sich das dann wirklich dieser Worst Case für uns einstellen sollte, dann haben wir noch Zeit, dort entsprechend zu reagieren. Und das waren die Aussagen, die ich meinte. Im Fußball, vielleicht das als letzten Satz und bitte schon mal um Entschuldigung für die lange Antwort, ist es so, dass das habe ich zum Beispiel von Lothar Ganz immer gelernt, der 40 Jahre im Profifußball unterwegs war und jetzt immer noch beratend beim VfL zur Seite steht, im Sportbeirat ist. Du musst immer an den Punkt, an den Moment zurückgehen, wo du eine Entscheidung getroffen hast. Im Nachhinein, mit der Weisheit des Rückblicks, sehen Dinge meist anders aus. Ne? Dann scheint es leicht zu sein, zu sagen, das hätte man anders machen müssen, da hätte man anders entscheiden müssen. Aber man muss immer in der jeweiligen Situation entscheiden. Ja? Und was ich eben sagte, wo stehen wir heute, was passiert gerade und warum glauben wir, dass die Entscheidung, die wir jetzt treffen, gut für Hansa Rostock ist. Das ist das Entscheidende, worauf es ankommt. Und alles andere ist, glaube ich, nicht sehr zielführend.
Jetzt haben Sie so ein bisschen so ein Hintertürchen offen gelassen, deswegen würde ich dann doch nochmal bohren. Wäre es dann auch denkbar, dass Sie in der Konstellation einer Liga tiefer gehen, um dann vielleicht den direkten Wiederaufstieg anzustreben?
Ja, natürlich. Das hat natürlich auch was mit dem Wie zu tun, also wie machen wir das, aber warum nicht? Also ich schätze auch Mersat Selimbekovic sehr, kannte ihn nicht persönlich, muss ich dazu sagen, habe ihn jetzt erst kennengelernt, aber ich habe die Arbeit, die Christian Keller und er in Regensburg gemacht haben, wo man mit ganz bescheidenen Mitteln eben halt etwas aufgebaut hat. Ja, wenn man mal wirklich dort vor Ort war, ich war dort mit meinem damaligen Präsidenten Manfred Hülsmann vom VfL Osnabrück, haben wir in Nürnberg gespielt in der zweiten Bundesliga, sind nach Regensburg gefahren, haben uns das alles angeschaut. Das ist schon enorm und wir reden hier über einen Club, der vielleicht, ich sag mal, Faktor 0,5, vielleicht 0,33, also ein Drittel vielleicht der Schlagkraft hat von Hansa Rostock, von der Größe, einfach von der Wirtschaftskraft, auch in einer sehr, sehr ländlichen Region, das heißt, schon auch anders aufgestellt ist, aus weniger, viel, viel weniger eigentlich relativ viel gemacht hat. Und da ist Mersat ein sehr, sehr guter oder wichtiger Teil davon gewesen. Das weiß ich von Christian, der jetzt beim FC Köln ist. Das steht Hansa Rostock, glaube ich, gut zu Gesicht. Es ist ein ganz, ganz fleißiger Arbeiter, der Fußball lebt, Fußball aber auch denkt. Und das macht er sehr intelligent. Und er ist in der Lage, Menschen zu führen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass es uns allen gut tut, hier bei Hansa auch bodenständig zu bleiben, demütig zu bleiben, dankbar zu sein, dass wir in dieser zweiten Bundesliga jetzt im dritten Jahr spielen und hoffentlich auch im vierten oder fünften, weil das wäre sehr, sehr wichtig. Und wenn wir runtergehen sollten, was wir alle nicht hoffen oder wofür wir zumindest im Moment noch alles tun, es wird zum Schluss abgerechnet, vorher ist alles ein bisschen in die Glaskugel schauen auch, ja, da reden wir über Wahrscheinlichkeiten, die es gilt zu erhöhen. Aber eben halt dann mit ihm auch diesen Weg zu gehen, das ist definitiv eine Option, auch wenn aktuell wir gar nicht darüber reden, weil da sind wir auch eben, und das schätze ich auch sehr an ihm, dass der Fokus auf dem letzten Spieltag liegt, gegebenenfalls noch zwei dazu, das wissen wir heute nicht, Stand heute wäre es so. Und danach setzt man sich zusammen und redet darüber, wenn man was erreicht hat. Oder eben halt, und dann ist die Frage, wie gescheitert ist. Und dann muss man überlegen, aber nicht vorher, das würde nichts bringen an der Stelle.
Ja, Sie haben gesagt, abgerechnet wird am Ende. Nun steht ja am 26. April das große Nordduell gegen den FC St. Pauli an. Für Hansa-Fans sicherlich ein ganz besonderes Spiel. Da herrscht ja eine gewisse Rivalität. Wie haben Sie diese vorher schon wahrgenommen? Wussten Sie, dass das so ein Duell ist mit so viel Trubel drumherum, nenne ich es mal?
Ja, definitiv. Also das bekommt man ja mit, wenn du im Fußball unterwegs bist und ich mache das jetzt 20 Jahre in verschiedenen Funktionen, dann kriegst du das mit, dann weißt du das um diese Rivalität und sie hat ja auch wirklich Schattenseiten hervorgebracht oder gezeigt, die der Fußball Land auf Land ab aber auch hat. Ja, da ist jetzt dieses Verhältnis zwischen dem FC Hansa und St. Pauli jetzt kein besonderer letztendlich. Das würde ich gar nicht so hochheben wollen. Ja, aber das ist mir bekannt und entsprechend haben wir das Spiel auch vorbereitet, auch mit der jüngsten Historie, die es gab. Ist es sicherlich ein besonderes, wobei ich glaube, das ist im Gespräch mit auch Uke Göttlich, mit dem ich im Kontakt stehe. Wir haben gestern nochmal telefoniert, wir kennen uns auch schon ewig. Sind wir der Meinung, dass das vor allen Dingen wichtig ist, eben auch mal abseits des Sportlichen, dass es ein friedliches Spiel bleibt, weil Gewalt in welcher Form auch immer, dazu zähle ich übrigens auch Böller, sind null tolerabel. Also das ist etwas, das gehört in kein Stadion, auch nicht vor Stadion und das muss immer allen klar sein. Und da würden wir auch sehr entschlossen handeln am Ende des Tages, aber wir gehen derzeit davon aus, dass auch alle Hansa-Fans, die nach Hamburg reisen, ein Ziel haben, nämlich pünktlich im Stadion zu sein und ein gutes Spiel unserer Mannschaft zu sein. Weil wir brauchen diesen Zusammenhalt, der ist unabdingbar. Diese gefühlte Resignation im Stadion, die ich verstehe, am letzten Spieltag im Ostseestadion, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Sie ist nicht unberechtigt, ganz klar, weil die Leistung war unterirdisch. Aber wir brauchen die Zuschauer und das ist ein Punkt, wo wir auch sehr kritisch, nicht, dass hier so eine Friede, Freude, Eierkuchen Philosophie rüberkommt. Wir diskutieren sehr, sehr heftig in meinem Büro, auch mit Mersat und Christian. Und ich glaube, der Funke kann auch von der Tribüne auf den Rasen überspringen. Das ist keine Einbahnstraße. Ja, so. Und was initial ist, da kann man sicherlich trefflich drüber streiten, das haben wir auch schon getan. Ne? Aber das ist so für den Freitagabend so die Marschrichtung. Ich gehe davon aus, dass wir ein gutes, friedliches Spiel erleben werden. Und was wir gemacht haben mit St. Pauli, ist dafür nochmal zu sorgen, dass die Einlasssituation gut läuft. Da gab es Umbauten, die vorgenommen wurden. Es war nicht immer ganz einfach. Das berühmte HSV-Spiel, wo es dann zu Komplikationen kam. Also alles das haben wir im Blick und arbeiten da auch hinter den Kulissen, aber ich denke recht gut zusammen.
Das klingt erstmal sehr gut und aus der Erfahrung der vergangenen Saison, da hat es ja auch sehr geholfen, da waren die Hansa-Fans auch sehr ruhig und sehr unterstützend in der Saisonendphase und jetzt in Berlin ja auch, wo teilweise schlimmere Dinge befürchtet wurden. Wie hilfreich und wie erfreulich ist das einfach auch?
Definitiv, also es ist ganz wichtig, wissen Sie, auch ein Teil meiner Philosophie oder was ich gelernt habe ist, Erfolg im Fußball kannst du ja sowieso nicht planen, das ist mal das eine. Und neben dem sportlichen Erfolg ist aber die Voraussetzung für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg, nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg, vor allen Dingen auch emotionaler Erfolg. Und damit meine ich die Fans. Ja, damit meine ich alle, die da dran hängen, Mitglieder, Fans, Sponsoren, Partner, auch das gesamte Land letztendlich irgendwie, für die wir das ja hier machen, denke ich zumindest. Und das ist ganz entscheidend, eben halt, das immer wieder im Blick zu haben. Und insofern, ist das mein Weg.
Wie erlebt ein Jürgen Weland als Fan am liebsten ein Fußballspiel?
Ja, wie erlebe ich den? Also ich ruhig. Ich sitze gerne, noch lieber würde ich stehen, aber in den meisten Stadien, da wo ich mich rumtreibe, musst du immer sitzen. Lieber würde ich stehen, aber im Zweifelsfall ohne viel Gequatsche. Also ich habe gern meine Ruhe und schaue gerne das Spiel. Das gilt auch mal für ein anderes Spiel auf dem Sofa. Also ich bin da, das ist für mich nicht Entertainment, das ist und wenn ich ein Fußballspiel schaue, schaue ich immer auch links und rechts abseits des Spielfelds, wenn Bewegungen im Stadion sind oder wie ist das Stadion organisiert, wie funktioniert das dort und so weiter und versuche Dinge mitzunehmen für die eigene Praxis, genau. Aber so erlebe ich normalerweise ein Spiel und ja.
Wie werden Sie jetzt morgen in Hamburg, werden Sie auf der Tribüne sitzen, werden Sie mit auf der Bank sitzen? In Braunschweig habe ich Sie beim ersten Spiel auf der Tribüne relativ in meiner Nähe gesehen. Zuletzt habe ich Sie aber nur im Innenraum wahrgenommen, also in den Katakomben, sage ich jetzt mal.
Nee, nur, also wirklich nur vorm Spiel bin ich mal da, guck mir auch da die Bedingungen an, schau mal auf den Platz, vielleicht so das ein oder andere Gespräch vielleicht noch führen, so mal die Frage, wo die Kollegen gerade sind dort an der Stelle. Aber in der Regel von der Tribüne. Ich finde, ein Geschäftsführer, ein Vorstand, sofern er nicht wirklich im Sport eine Funktion hat, hat nichts auf der Bank zu tun. Da gehört er nicht hin, sondern er hat eine andere Funktion und muss ja auch agieren können, wenn jetzt mal was sein sollte. Also, dass er als Ansprechpartner für seine Leute an so einem Spieltag, gerade bei einem Auswärtsspiel, sind ja zig Leute im Hintergrund, die dort agieren. Der Veranstaltungsleiter, der Sicherheitsbeauftragte, der Ordnungsdienst, alles das. Wir fahren ja auch regelmäßig zu Auswärtsspielen mit in der Regel 6, 8, 10 Ordnern, die dann eben auch versuchen, im Gästebereich zu unterstützen, den Ordnungsdienst des des Gastgebers, eben des Heimvereins. Solche Dinge. Dafür muss man dann ja auch zur Verfügung stehen im Zweifelsfall, wenn irgendwas sein sollte. Und insofern ist das die Funktion. Ich schaue die Spiele mit Christian Walter. Er sitzt in der Regel neben mir an meiner rechten Seite und dann sprechen wir auch über Szenen und so weiter und so fort, bevor er sich dann wieder eben halt mit seiner Perspektive von oben, wie er das Spiel beobachtet. Dann geht er runter in die Kabine zur Halbzeit eben halt und mein Job ist es dann vielleicht einen Kaffee zu trinken oder so etwas, das ein oder andere Gespräch zu führen, Dinge einzuordnen. Man wird ja immer angesprochen auch. Ja? Dann läuft nicht gut oder so. Ja? Wenn es gut läuft, dann wird einmal natürlich auf die Schulter geklopft. Das ist ja immer so im Leben. Das sind ja die Dinge.
Ja, wir sind jetzt so langsam in der Nachspielzeit unserer Aufnahme angekommen. Und da vielleicht nochmal die Frage an Sie persönlich. Was stimmt Sie positiv oder was gibt Ihnen Mut, dass der FC Hansa die Klasse hält?
Die Entwicklung, ich habe es gestern schon gesagt, wir müssen die Daten anschauen einfach, wirklich die Performance-Daten an die Leistungsdaten anschauen, kann jeder machen beim Kicker, wenn er sich das mal anschaut, wie Hansa Rostock dort spielt seit jetzt eben halt, also für mich persönlich immer die letzte Zeit ist eben nach Kaiserslautern. Aber es gibt eine Entwicklung, die da ist und diese Entwicklung ist positiv. Ne? Wir haben es vorhin schon gesagt, die 1,5 Punkte pro Spiel, die wir geschafft haben, die Art und Weise muss uns nicht gefallen. Also, dass wir bei Hertha BSC nichts holen, war eigentlich irgendwie klar, weil es eine extrem starke Mannschaft, die können wir auch von der Qualität nicht mit uns vergleichen. Ich sage aber auch ganz ehrlich, wenn wir jetzt nach vorne schauen, die Qualität ist mittlerweile egal, wenn wir es mehr wollen, wenn wir Lust aufs Gewinnen haben, wenn wir das auch auf den Platz bringen, wenn wir das nicht als Arbeit verstehen, wenn wir es als Freude verstehen, dann ist das schon viel wert. Das heißt, diese Energie zu erzeugen, eben halt eine positive Energie zu erzeugen und dann schaue ich auf die Tabelle und dann sehe ich über uns mit Wiesbaden die schlechteste Rückrundenmannschaft der Liga und dann haben wir Kaiserslautern, das ist die zweitschlechteste Stand jetzt und die haben gerade ganz andere Sorgen, wie ich mitbekommen habe. Also gerade letztes Wochenende ist dort ja auch das eine oder andere zur Sprache gekommen. Und das musst du verhindern, das haben wir auch nicht. Wir haben Ruhe, aber nicht eine trügerische Ruhe, nicht die Ruhe vor dem Sturm oder so etwas, sondern wir haben eine Spannung da drin und eine positive Energie und das stimmt mich dann auch positiv. Deswegen die Diskussion über Qualität und ist die Mannschaft gut genug und so weiter und so fort. Naja, inhaltlich werden wir jetzt nichts mehr bewegen, werden wir auch nichts mehr ändern, auch konditionell werden wir nichts mehr verbessern. Aber wenn wir besser sind als die anderen beiden, dann werden wir am 34. Spieltag über dem Strich stehen und das muss das Ziel sein. Das stimmt mich positiv und wie gesagt, das, was ich, und das ist halt immer so, ja, man fragt sich, warum spielt der Spieler, warum nicht der Spieler und so weiter. Dafür muss man aber eben halt auch zum Training gehen, muss man sich das anschauen und so weiter. Ne? Und das sind so Details, die bekomme ich natürlich mit und das alles zusammengenommen stimmt mich positiv.
Jetzt hat Ben so einen kleinen Sprung gemacht. Ich würde da trotzdem nochmal ganz kurz ein bisschen zurückgehen. Wir haben viel über die Fans gesprochen, über Emotionen, die, ich denke, uns allen wichtig sind. Wir beide werden ja dann auch ab und zu mal ermahnt von den Kollegen, wenn wir dann doch noch mitjubeln und sollen ja eigentlich neutral sein. Und wie bewerten Sie den Einfluss der Fans? Gerade jetzt hatten wir in der Saison die DFL-Entscheidung zum Investoreneinstieg, wo es dann viel hin und her ging. Und Sie kommen ja auch aus der Wirtschaft. Sie wissen, wie wichtig einfach auch das die Finanzen sind. Wie bewerten Sie das? Vielleicht bezogen nochmal auf die DFL-Entscheidung, aber auch ganz konkret bei Hansa. Wie sehen Sie dort den Einfluss der Ultras?
Ja, Einfluss kann ich gar nicht sagen, aber die Bedeutung ist groß. Also das finde ich schon. Der DFL-Investorenprozess ist einfach nicht gut gelaufen. Und ich sag mal, das Zeugnis, was man ausgestellt bekommen hat, war eindeutig. Und als Hans-Joachim Watzke diesen Antrag gestellt hat, das ganze Ding zu stoppen und zurückzuziehen, war das die einzig mögliche Reaktion darauf. Das war die Konsequenz und das hätte man viel früher machen müssen. Ich glaube, die zweite Phase hätte man gar nicht starten dürfen. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, warum man von Investoren redet, obwohl dort ein Prozess angestoßen wurde, der in zig Vereinen, in zig Clubs gang und gäbe ist, dass man zum Beispiel Vermarktungsfirmen am wirtschaftlichen Erfolg beteiligt, am Vermarktungserfolg beteiligt, gegen Zahlung einer Signing-Fee. Um nichts anderes handelt es sich eigentlich, aus meiner Sicht. Das hätte man vielleicht auch anders verpacken müssen und mehr Dialog führen müssen, mehr erklären müssen. Aber das ist Schnee von gestern. Ja, das ist tote Vergangenheit, da muss man jetzt nicht mehr drüber reden. Aber die Bedeutung, die Rolle der Fans ist ja nochmal deutlich geworden. Und nicht nur der Ultras nach meinem Dafürhalten. Also ich erinnere mich an ein Spiel in Berlin, wo das ganze Stadion skandiert hat und mitgemacht hat. In anderen Stadien hat man eher so den Eindruck gehabt, da war Publikum dann auch genervt. Ich sage bewusst Publikum jetzt, weil das vielleicht eben halt so ein bisschen eher diese Event-Zuschauer sind, die dann eben dahin kommen, Event-Fans sind. Das mag alles sein, aber wir müssen aufpassen. Dennoch müssen wir aufpassen, dass Fans sind Fans. Und es wird immer dann schwierig, wenn Fans Entscheidungen treffen. Ja, das kann schwierig werden. Das muss nicht schwierig werden, aber das kann schwierig werden. Weil letztendlich brauchst du natürlich auch die Expertise eben halt von Fachleuten. Und das sollte möglichst Hand in Hand gehen und nicht gegeneinander gestellt werden, sondern miteinander. Deswegen, meine Philosophie ist immer zu sagen, eure Meinung ist uns wichtig, die ist sehr wichtig. Ja, aber entscheiden müssen wir dann. Und zwar immer zum Wohle des Vereins oder zum Wohle der Liga. Wobei man fragen muss, was ist denn die Liga? Die Liga ist die Summe aus den einzelnen Vereinen, um die es geht. Ja. Das sind die 18 Vereine in der ersten, in der zweiten Bundesliga, 20 in der dritten Liga. Und deswegen muss man immer sehr genau auf die einzelnen Vereine schauen. Und etwas top-down über die Liga irgendwie durchzudrücken, halte ich generell für falsch. Es muss eine Art Meinungsbildungsprozess bottom-up geben. Damit meine ich so von Grund auf über die Vereine, aus den Vereinen heraus in die Liga. Und da würde ich mir wünschen für die Zukunft, dass die Liga sehr viel mehr Wert auf die Meinung der einzelnen Vereine legt und nicht erst auf der Zielgeraden, das heißt sie mitnimmt und berücksichtigt, wie ist die Struktur der Vereine und wie ist dort die Stimmungslage eben auch, weil du kannst, das sehen wir auch in der Politik, du kannst Politik nicht an Menschen vorbeimachen und genauso ist es im Fußball, du kannst nicht dort irgendwie von oben herab an den Zuschauern, an den Fans vorbei etwas durchdrücken wollen. Das ist nicht gut und das meine ich auch nicht.
Ich denke, das war auch ein ganz gutes Schlusswort, Ben, oder was meinst du? Haben wir irgendwas noch offen?
Ja, nee. Also ich würde sagen, wir haben heute vieles gehört, viele spannende Sachen, nicht nur über das Sportliche, auch über Sie als Person. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ist ja auch nicht selbstverständlich in dieser heiklen Situation. Und ich glaube, wir blicken mit Spannung auf den Saisonendspurt, oder?
Ja, freut mich, dass ich hier sein dürfte und immer wieder gerne.
Vielen Dank, Herr Wiedernt.
Gerne, danke. In diesem Sinne, die zweite Folge unseres Podcasts Nachspielzeit ist für den 13. Mai geplant. Dann können wir hoffentlich schon ein bisschen weiter blicken, wie es rund um den FC Hansa steht. Wir freuen uns und hoffen, dass ihr, liebe Zuhörer, dann wieder mit dabei seid. In diesem Sinne bleibt uns nur zu sagen, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.